Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind und nicht hier präsent sein können, obwohl wir noch Platz hätten. Herzlich willkommen. Wir kommen heute zu 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Darf ich bitten, Jerry, dass du uns vorliest, und zwar mal die Verse 6 bis 10. Wir gehen Abschnitt für Abschnitt vorwärts.
Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Denn wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in vielen unvernünftige und schändliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Vielen Dank. Letztes Mal hatten wir die Verse davor vor uns, und zwar wird ab Vers 3 bis 5 wird beschrieben, wie Leute, die nicht die gesunde Lehre der Bibel vertreten, wie die Streit und Probleme in die Gemeinde hineinbringen. Und ein Punkt war gerade am Schluss noch, in Vers 5, wo es heißt, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Also dass man versucht, aus dem Evangelium Geld zu machen. Im Klartext heißt das genau das. Allerdings, das Wort Gottseligkeit haben wir letztes Mal definiert. Das ist ein ganz schönes Wort, nicht so leicht zu verstehen im Deutschen, weil es heute kaum mehr verwendet wird. Kann jemand nochmals repetieren, was bedeutet Gottseligkeit? Andere übersetzen mit Frömmigkeit. Das ist auch nicht so ganz klar, weil das Wort eben viel negativ verwendet worden ist. Aber was bedeutet Gottseligkeit?
Überglücklich.
Ich würde sagen, Glückseligkeit heißt genau überglücklich. Aber natürlich, Gottseligkeit führt zu einem glücklichen Leben. Aber das ist noch eine andere, zweite Definition.
Völliger Frieden.
Ja, völliger Frieden. Das heißt, ein Leben erfüllt von Gott. Nicht wahr? Trübseligkeit ist ein Leben erfüllt von traurigen Gedanken. Und Redseligkeit, auch nicht mehr gebräuchlich, aber das bedeutet ein Leben, wo einer ständig redet. Der muss immer reden. Leutselig, das sind Leute, die müssen immer Kontakte haben. Sonst fühlen sie sich völlig abgeschnitten. Die können einfach nicht allein sein und dabei zufrieden sein. Und Gottseligkeit ist eben ein Leben erfüllt von Gott. Und das beinhaltet natürlich auch ein tiefes inneres Glück, wie das Jerry angetönt hat, und auch ein Leben, wo man den Frieden Gottes erleben darf. Ja, und jetzt wird eben erklärt in Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also, wenn man in dem Evangelium eine Möglichkeit sieht, wirtschaftlich vorwärts zu kommen, das ist ganz übel. Aber das ist ein hochaktuelles Thema. Es hört ja nicht auf mit all diesen Geldskandalen in der Christenheit, weltweit. Schreckliche Dinge. Eben, die genau illustrieren, was es heißt, solche, die anders lehren, nicht beitreten den gesunden Worten, wie Vers 3 sagt, und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Aber im Kontrast, sagt der Apostel, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, also mit Bescheidenheit auf finanziellem Gebiet, das ist ein großer Gewinn. Genau das Gegenteil. Und dann kommt diese sehr eindrückliche Begründung, warum Genügsamkeit und Bescheidenheit in finanziellen Dingen, warum die eigentlich so logisch sind. Der Apostel sagt, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Und da spielt er auf eine alttestamentliche Stelle an. Weiß jemand gerade, welche Stelle ist hier gemeint? Hiob. Ja, völlig klar. Hiob, schlagen wir auf, erklärt als reicher Mann, als sehr reicher Mann, der aber alles verloren hat. Und zwar in Hiob 1 kommen 4 Katastrophen über Hiob, 2 Naturkatastrophen und 2 Katastrophen durch Menschen verursacht. Er verliert allen seinen Besitz, alle seine Kinder und erklärt dann in Hiob 1, 21, liest du vor, Jerry.
Einer Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu.
Ja, also, er sagt es so deutlich. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt werde ich dahin zurückkehren. Und es ist wirklich noch nie geschehen, dass eine Hebamme das Kind aufgenommen hat nach dem Durchbruch und es wäre schon bekleidet gewesen. Nie. Also wirklich, wir kommen in diese Welt und bringen nichts mit. Und wenn man dann stirbt, bleibt alles hier. Man kann nichts rübernehmen in die Ewigkeit. Und König Salomo hat dieses Wort bereits aufgenommen vor dem Apostel Paulus. Weiß jemand gerade wo? Prediger 5. Sehr gut. Schlagen wir auf. Prediger 5. Und zwar meinst du?
Vers 14.
Ja, die Verse 14 und 15. Du liest gerade vor.
Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, so wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Leid und Zorn.
Ja, also der Prediger, König Salomo, malt diesen Grundsatz, den Hiob so wunderbar formuliert hat, noch weiter aus und macht klar, also im Leben kann man so viel leisten, aber all das, was aus der Leistung entstanden ist, all der Besitz, er muss hier gelassen werden, wenn man stirbt. Man kann nichts mitnehmen. Und darum, sagt der Apostel Paulus, ist es so logisch, dass wir eigentlich in Sachen Besitz und Reichtum bescheiden sein sollen. Und dann fügt er hinzu in Vers 8 von 1. Timotheus 6, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist natürlich ein Schlag gegen das Wohlstandsevangelium, das sehr beliebt ist in Afrika, auch in Südamerika, eigentlich überall da, wo es viele arme Leute gibt. Und denen wird gesagt, wenn ihr treu seid im Glauben, werdet ihr immer reicher werden. Das Geld wird nur noch so kommen. Ihr werdet auch nie mehr mit Autos rumfahren, die Rost haben. Ja, ist quasi unwürdig für einen Christen, Rost am Auto zu haben. Eine Irrlehre. Und der Apostel Paulus sagt ganz klar, wenn wir zu essen haben, wenn wir Unterschlupf haben, dann sollen wir dafür dankbar sein. Und wir haben keine weitere Verheißungen in der Bibel, dass es mehr braucht. Aber wir haben Verheißungen, dass Gott für uns als Gläubige sorgt, was Essen und was Unterkunft anbetrifft. Aber da braucht es Genügsamkeit. Das heißt also, man kann aus der Bibel, aus dem Evangelium, kein Recht ableiten, mehr zu haben. Aber ich meine, wir müssen sagen, wir alle haben mehr. Aber keiner ist da, der sagen kann, das ist genau das, was ich habe und ich bin damit zufrieden. Wir haben alle mehr. Woher kommt das? Ja, das ist alles noch ein Geschenk dazu. Es gibt viele Dinge, da können wir eben nicht ein Recht ableiten und trotzdem gibt es der Herr einfach aus freier Gnade. Aber wir können nicht sagen, das muss ich haben. Und wir haben das, als wir 1. Timotheus 5 behandelt haben, auch gesehen in Verbindung mit Gesundheit. Im Alten Testament gab es den Anspruch, gesund zu bleiben. Wenn man die Tora, das Gesetz Mose, einhielt. Und Gott hat versprochen in 2. Mose, da stellt er sich vor als Adonai Rofecha, der Herr, dein Arzt. Und er sagt, dass er Israel bewahren wird vor Krankheit, wenn sie treu an seinem Wort festhalten. Wir können das kurz aufschlagen. Zweite Mose 15. Gerade nach dem Durchzug durch das Rote Meer sagt Gott in Vers 26, liest du das vor,
Jerry? Und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen und seine Geboten gehorchen und allen seinen Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen und die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt.
Ja, dieser Ausdruck, der Herr, der dich heilt, hebräisch Adonai Rofecha, bedeutet, ich bin der Herr, dein Arzt, oder der dich heilt. Rofe ist auch heute noch das Wort für Arzt in Israel, das heißt der Heilende, oder eben der Arzt. Der Herr, dein Arzt. Also klare Verheißung für Israel, wenn sie treu sind und auf Gottes Wort hören, dann bewahrt Gott sie vor Krankheit. Was ist der Unterschied? Warum haben wir diese Verheißung im Neuen Testament nicht? Wir haben nämlich bei 1. Timotheus 5 gesehen, Paulus sagt zu Timotheus, wie er vorgehen soll im Zusammenhang mit seinen häufigen Übelkeiten und Magenproblemen. Lies uns nochmals, Jerry, 1. Timotheus 5. Und zwar Vers 23.
Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins.
Das reicht. Also, er sagt nicht, Timotheus, als treuer Mann, und du bist ein treuer Mann, du dürftest gar nicht krank sein. Woher kommt das? Du musst der Krankheit gebieten. Nichts davon. Er sagt, nimm ein bisschen Wein. Im Altertum, das habe ich ja damals erklärt, als wir das betrachtet haben, war das Trinkwasser nicht so sauber. Und darum im Mittelmeerraum war es üblich, dass man das Trinkwasser mit etwas Wein vermischte beim täglichen Trinken. Und Timotheus wollte eben gerade einen Kontrapunkt setzen zu all dem Missbrauch von Alkohol, der eben sehr leicht entsteht, wenn jemand regelmäßig Wein trinkt. Entsteht sehr schnell Missbrauch. Und er sagt ihm, also hör jetzt auf, immer nur Wasser zu trinken. In deinem Fall ist es jetzt wichtig. Aber er sagt nicht, nimm viel Wein, sondern sagt, nimm ein wenig Wein. Und das sollte quasi eben die Bakterien abtöten und seinem schwachen Magen und seiner schwachen Gesundheit entgegenkommen. Warum sagt er nicht? Timotheus, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, werde ich dir die Hände auflegen. Sagt er nicht? Also Timotheus lebte mit dieser Schwäche, aber durfte quasi ein Medikament in Anspruch nehmen. Und Wein übrigens und Olivenöl waren die zwei wichtigsten Medikamente in der alten Medizin vor 2000 Jahren. Lukas war ja ein Arzt, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte. Paulus nennt ihn in Kolosser 4 Lukas, der geliebte Arzt, weil er in seinem Beruf treu war. Also ein Mann wie Lukas benutzte sehr oft Wein und Olivenöl. Wie übrigens auch der Samaritaner, der gute Samariter. Im Gleichnis in Lukas 10, er hat mit Olivenöl die Wunde aufgeweicht, des Verletzten, Halbtoten, und mit Wein hat er Wundbehandlung gemacht. Desinfektion. Ja, aber im Neuen Testament können wir also kein Recht auf Gesundheit ableiten. Und zwar, der Grund liegt darin, Israel ist das irdische Volk Gottes und hatte irdische Verheißungen. Und dazu gehörte auch Gesundheit. Die Gemeinde ist das himmlische Volk und hat himmlische Verheißungen und Segnungen und nicht irdische. Und wir können sagen, alles, was Gott uns an irdischem Segen gibt und eben über Nahrung, Bedeckung hinaus, ist einfach Geschenk ohne Rechtsanspruch. Und darum betont der Apostel, wie wichtig eben die Genügsamkeit ist. Und die bedeutet, ich leite keinen Rechtsanspruch auf mehr ab. Aber wenn der Herr mehr gibt, dann ist das etwas anderes. Das werden wir gleich noch sehen. Jetzt gehen wir weiter in 1. Timotheus 6, Vers 9. Da wird ernstlich gewarnt. Und zwar wovor? Nicht schnell antworten. Jetzt ist es wichtig, man muss genau lesen. Wovor wird gewarnt?
Reich werden zu wollen.
Reich werden wollen. Und eben nicht nicht reich zu sein. Wir werden sehen in 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Da spricht der Apostel zu den Reichen. Und er sagt, liest mal vor, Verse 17 bis 19.
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen.
Ja, also da werden die Reichen angesprochen. Und was uns auffällt, wir haben in diesen Versen wie viele Gebote? Hat das niemand durchgezählt? Ich mache das ganz üblicherweise. Einen Text kann man viel besser verstehen, wenn man sich ganz bewusst macht, welche Aussagen sind da? Welche Befehle? Also, Timotheus muss den Reichen etwas befehlen, gebieten. Und dann, das Erste ist,
gebieten, er gebietet uns.
Ja, also er gebietet, Timotheus muss gebieten, dass sie was tun?
Nicht stolz
sind. Nicht hochmütig zu sein. Und dann sind es im Ganzen 9 Gebote. Aber kein Gebot hier sagt, sie müssen den Reichtum wegtun. Und das ist interessant. Nicht wahr? Jetzt haben wir gerade gelesen, wie gefährlich es ist, wenn man reich werden will. Und Paulus sagt in Vers 9, sie werden in Versuchung fallen, in Fallstrick, der sie also zum Umstürzen bringt. Und drittens, in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Und diese unvernünftigen und schädlichen Begierden, die versenken die Menschen in erstens Verderben und zweitens Untergang. Aber eben, er sagt nicht, die reich sind, fallen in diese Dinge, aber die reich werden wollen. Und jetzt sagt er, die Reichen sollen darauf achten, dass sie nicht stolz sind, hochmütig. Das ist ganz komisch. Sobald einer viel Geld hat, hat er ganz leicht das Gefühl, er sei besser als die anderen. Und dabei, wie kommt es, dass er viel hat? Ja gut, er ist vielleicht sehr begabt, sehr fähig, aber der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 4, was hast du, das du nicht bekommen hast? Muss ich mal überlegen, was habe ich, was nicht eigentlich ein Geschenk von Gott ist. Wer hat mir die Begabung gegeben? Wer hat mir diese Fähigkeit gegeben und die Gesundheit so zu arbeiten und dann auch gelingen? Ich war gerade im Beruflichen, hängt so vieles gar nicht direkt nur von uns ab, sondern dass uns plötzlich auch gute Handelspartner über den Weg laufen, ja, und so weiter. Das kann man nicht alles machen. Also, alles ein Geschenk, es gibt ja keinen Grund, stolz zu sein. Was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Und dann muss man sagen, ja, ist eigentlich alles ein Geschenk? Und dann merkt man, ich habe gar keinen Grund, stolz zu sein. Wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, das hilft effektiv, demütig zu bleiben. Zweitens, sagt er, was sollen sie?
Was muss die Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen.
Ja, und zwar auf welchen Reichtum nicht? Ja, und zwar sagt er nämlich die Ungewissheit des Reichtums. Reichtum ist grundsätzlich ungewiss. Und wir wissen, es könnte in Kürze so geschehen, dass die Aktien weltweit total abstürzen. Das hat niemand in der Hand. Und Leute, die heute ganz viel haben, könnten in 3 Monaten nichts mehr haben. Es ist so ungewiss. Und die Bankleute, die Bankfachleute, die können uns sagen, ja, wir denken so und so, aber wissen Sie, wirklich sagen können wir sie auch nicht. Da sind sie ehrlich. Also es ist alles ungewiss. Also, sagt der Apostel, zweitens, nicht auf diese Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen. Und das hilft natürlich auch, wenn dann alles zusammenbricht, dass nicht das ganze Leben zusammenbricht. Weil man ja weiß, ja, ich meine, auf den Reichtum kann ich nicht vertrauen. Das ist kein Verlass. Das kann alles sehr plötzlich zusammenbrechen. Dann drittens, was ist die dritte Ermahnung? Auf Gott vertrauen. Und wie ist dieser Gott, auf den wir vertrauen sollen? Das wird hier auch noch gesagt. Er ist lebendig, aber da wird jetzt hier nicht so gesagt. Wie beschreibt er Gott?
Dass er im Genuss alles reichlich gibt.
Der uns alles reich zum Genuss gibt. Das ist überraschend, die Formulierung, nicht wahr? Aber das hat auch schon der weise König Salomo gelehrt. Und zwar schlagen wir auf, Prediger, Vers 24 und 25.
Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen getrennt von ihm, mir?
Ja, also eine ganz interessante Aussage, nicht wahr? Und das überrascht manche. Und wenn es jemanden überrascht, dann muss er wissen, dass er nicht wirklich versteht, wie Gott ist. Ja, wir haben gesehen, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann sollen wir uns dran genügen lassen. Und da gehört also zu den Grundbedürfnissen des Menschen, die Gott ihm eigentlich geben will, gehört die Nahrung. Und wenn wir uns überlegen, wie viel nimmt das in Anspruch in unserem Leben? Man muss nur einmal zusammenrechnen, vergangene Woche, wie viel Zeit hat man eingesetzt zum Einkaufen von Nahrungsmitteln? Und dann muss man sich überlegen, wie viel Zeit hat man gebraucht, um Salat zu rösten, also zu waschen und dann zu rösten und dann noch gebrauchsfertig aufzutischen. Wie viel Zeit hat man verwendet für all die weiteren Naturalien, sie essfertig zuzubereiten, zu kochen? Und wie viel Zeit hat es gebraucht, um das zu essen? Das geht auch nicht. Ruck, zuck, zack, zack. Oder man wird krank. Also man muss auch eine gewisse Zeit einsetzen und dann wieder aufräumen, abwaschen und das jeden Tag. Das braucht so viel Zeit. Und aus dem müssen wir schon mal ableiten, also Essen kann gar nicht so unwichtig sein. Aber, sagt der Prediger, Vers 25, denn wer kann essen und wer kann genießen getrennt von mir? Da zitiert er Gott. Ja, also von mir, da spricht Gott. Also der Prediger zitiert, wie Gott spricht. Wer kann essen und wer kann genießen getrennt von mir? Das will ausdrücken, dass wir das Essen, was wir haben, wenn wir das dankbar aufnehmen aus der Hand Gottes und einfach daran freuen, dann bewahrt das uns vor Fressen. Also ein falsches Verhältnis zum Essen ist, wenn man zu viel isst. Und das kann auch bewahren vor Anorexie, Magersucht, dass man zu wenig isst, als man eigentlich braucht für den Körper. Und beides hängt ja zusammen mit einem falschen Verhältnis zum Thema Nahrung. Und dass Gott uns diese Nahrung gibt, als ein Grundgeschenk, das also auch für die Gemeinde gilt, obwohl sie nicht irdische Verheißung hat, aber das haben wir. Mindestens Nahrung und Bedeckung. Und wenn man das Essen eben dankbar aus der Hand Gottes nimmt und dafür auch eben vorher dankt und betet, so wie der Apostel Paulus, zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, auf der Schiffsreise nach Richtung Rom, hat er Brot genommen, gebrochen und hat dafür gedankt. Und da hat er begonnen zu essen. Und hat alle auf dem Schiff, die da in Schiffsnot waren, aufgerufen, jetzt müsst ihr aufhören mit Fasten. Die waren ja so in Ängste und Nöte. Also er sagt, das gehört dazu, zu unserer Rettung, ihr müsst essen. Die mussten nämlich alle vorbereitet sein für den Schiffsbruch, dass die dann genügend Kraft haben zu schwimmen oder wenigstens an Schiffsteilen geklammert, um dann ans Ufer zu kommen. Das gehörte mit dazu. Also, er dankt dafür. Und auch 1. Timotheus 4,4, das hatten wir auch schon früher gesehen, da wird gesagt, dass das Essen eben durch Gebet geheiligt wird. Und das bedeutet eben, wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir. Und nun zurück zu 1. Timotheus 6. Das ist eigentlich genau ein Rückbezug auf Prediger 2. Wenn der Apostel sagt, die Reichen sollen ihre Hoffnung auf Gott setzen und dieser Gott ist ein Gott, der alles reichlich darreicht zum Genuss. Also Gott möchte, dass wir an diesen Gaben, die er uns gibt, Freude haben. Reine irdische Freude. Und das gilt auch für das himmlische Volk Gottes, das nach Epheser 1, Vers 3 gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber wir sind trotzdem hier, Menschen auf dieser Erde. Mit beiden Füßen auf dem Boden. Und wir sind in Situationen hineingestellt, in familiäre, verwandtschaftliche Situationen, in berufliche Situationen, die nicht immer ganz einfach sind. Und da möchte Gott uns aber immer wieder auch mit diesen ganz alltäglichen irdischen Gaben Freude geben. Und das gibt eine ganz andere Lebenshaltung. Und dann sagt er weiter, ein weiteres Gebot, Vers 18.
Gutes tun.
Ja, die Reichen sollen Gutes tun. Weiter.
Freigebig zu sein.
Noch vorher. Reich sein in guten Werken. Seine Lebenshaltung. Und dann verhalten sie sich nämlich auch richtig mit ihrem Reichtum. Gutes zu tun heißt übrigens nicht, einfach überall das Geld verschleudern und verschenken. Es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, wem man Geld gibt und wem nicht. Es gibt Leute, wenn man ihnen Geld gibt, dann tut man ihnen gar keinen Gefallen. Aber man ganz genau weiß, dass der das nicht braucht, um das nächste Ticket, die nächste Fahrkarte am Bahnhof zu lösen, sondern der wird eine Flasche Wein kaufen oder ein Joint. Das hilft erst gar nicht. Man könnte natürlich sagen, ja gut, wenn du Hunger hast, dann kaufe ich dir ein Sandwich. Das geht auch. Und plötzlich ist man ganz überrascht, wie hungrige Leute gar nicht Sandwich mögen. Ja. Oder meine Frau hat das mal angeboten und dann wollte einer aber etwas viel Besseres als nur ein Sandwich. Was war das? Ah, der wollte einen Nussgipfel. Der wollte noch Zucker dazu. Ja, also es muss auch gezielt eingesetzt werden. Ebenso, dass es Gutes tun ist. Man kann nämlich mit Geld auch Schlechtes tun. Obwohl man meint damit, etwas Liebes zu tun. Ja, Gutes zu tun, reich zu seinen guten Werken. Noch etwas?
Freigebig
zu sein, mitteilsam, aber eben alles mit Weisheit verbunden. Und es ist zum Beispiel ganz wichtig, viele Missionare in Afrika haben sehr viel Schaden angerichtet, dadurch, dass sie mit westlichem Geld gekommen sind und das weitergegeben haben. Und die haben auch die ganze Sozialstruktur damit geschädigt. In Afrika haben im Allgemeinen Leute nicht viel. Aber im Normalfall funktioniert das wunderbar. Die haben ein eigenes System, wie das geht in der Verwandtschaft und in der Bekanntschaft, wie das geht mit Helfen und Unterstützen. Und sobald man kommt mit Beträgen, wo der Missionar denkt, das ist ja gar nicht viel, das sind ja nur $100, für die Leute ist das sehr viel. Und man zerstört dieses System, das sie über lange Zeiten so aufgebaut haben, und das funktioniert in sich. Und wenn der Missionar das eben mit Geld etwas überschwemmt, macht er das System kaputt. Und da kriegt einer, sagen wir ein bisschen, zu viel Geld. In den Augen des Missionars ist es gar nicht viel, aber der hat zu viel und die anderen wissen das und der hat das bekommen. Und das gibt Eifersucht. Es gibt riesige Probleme. Und so muss man als Missionar sehr, sehr weise sein in Sachen Geld und wo man und wie man gibt. Als ich zum ersten Mal in Togo war, Westafrika, nachher habe ich immer wieder Briefe bekommen. Ich war wunderbar. Und da hat einer geschrieben, ich brauche eine Schreibmaschine. Könntest du? Ich brauche... Ständig habe ich solche Briefe bekommen. Und jetzt, was soll ich machen? Ich könnte ihm ja eine Schreibmaschine kaufen. Und dann habe ich mit einem Einheimischen gesprochen und habe gesagt, gib ihm ja nichts. Wir haben einen Fonds für solche Leute. Das war ein lokaler Evangelist. Wir haben einen Fonds und er weiß ganz genau, dass er zu uns kommen könnte. Und wir würden ihm da helfen. Aber gib von deiner Seite ja nichts. Gut, habe ich auf ihn gehört. Ist auch wichtig, dass man als Europäer auf die Einheimischen hört, die genau wissen, wie es funktioniert. Und da kann man also mit viel Herz kann man viel falsch machen. Und man Ich kann also sagen, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Aber das war jetzt nur bezogen auf falsche Dinge, aber auf die richtigen Dinge gilt, freigebig zu sein, mitteilsam. Und dann nächstes Gebot. Ja, eine gute Grundlage sammeln, wofür?
Für die Zukunft.
Für das zukünftige Leben. Damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Also sie überlegen, dieses Leben hier auf der Erde, das ist für eine sehr beschränkte Zeit, aber es kommt ja darauf an, dass ich mich vorbereite für das ewige Leben. Und dass ich mich in diesem Leben auch richtig ausrichte, auf die Ewigkeit. Man lebt nämlich ganz anders, wenn man denkt, nach diesen Jahren hier auf der Erde ist es definitiv fertig. Also wenn man weiß, dann folgt die Ewigkeit. Und es gibt den Richterstuhl des Christus, auch für die Gläubigen, wo das ganze Leben nochmals besehen wird und wo Gott für Treue den Lohn geben wird. So sagt das 2. Korinther 5, Vers 10 und auch Römer 14, Vers 10. Und so sagt er, also sie müssen klar ausgerichtet sein auf die Ewigkeit und so das wirkliche Leben ergreifen. 9 Gebote und ich habe gesagt, nirgends wird hier erklärt, sie müssten den Reichtum weggeben. Aber den Reichtum richtig gebrauchen, richtig einsetzen. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Jetzt gibt es natürlich in Markus 10 die Geschichte von einem reichen Jüngling. Das war übrigens ein Mann, der hatte eine so steile Karriere gemacht. Er wird nämlich in den Evangelien genannt ein Oberster. Und das ist der Ausdruck auch schon für Nikodemus in Johannes 3, für ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofs. Also der konnte nicht mehr höher gehen. Junger Mann und hat mit der Karriere schon alles erreicht. Und dann kommt er zu dem Herrn Jesus, stellt eine Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und der Herr sagt ihm, was die Tora dazu zu sagen hat. Wer nämlich alle Gebote einhält, sagt 3. Mose 18, der wird dadurch ewig leben. Aber alle sind ja gestorben. Kein Israelit hat überlebt. Alle Pharisäer vor 2000 Jahren sind gestorben. Warum? Weil sie offensichtlich das Gesetz nicht gehalten haben. Sonst hätten sie ewiges Leben gehabt. Und dann sagt der junge Mann, ich habe das alles eingehalten. Von Jugend an. Der kannte sich nicht. Der kannte sein Herz nicht. Wie kann er denken, er hätte alles eingehalten und sieht nicht die Abgründe in seinem Herzen? Die genau Nein sagen, wenn Gott sagt, du sollst. Nein. Wenn Gott sagt, du sollst nicht. Oh, das. Und er sagt, ich habe alles eingehalten. Und dann sagt der Herr ihm, dann fehlt dir noch, gib deinen ganzen Reichtum weg und folge mir nach. Und dann geht dieser junge Mann traurig weg. Und die Bibel sagt nichts davon, dass er jemals wieder gekommen wäre. So traurig. Das war jemand, der fast am Ziel war mit der Errettung. Aber der Herr hat ihm das gesagt, gib alles weg, gib's den Armen. Warum sagt er ihm das? Und hier sagen wir, der Apostel Paulus sagt den Reichen nicht, gebt alles weg. Erklärung?
Es heißt auch in der Schrift, dass wenn ein Reichtum zufällt, dass man sein Herz nicht daran hängen soll. Und er hat es offenbar getan.
Ja, also er hat sein Herz daran gehängt. Und wir haben ja gelesen, nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Wer sein Herz an den Reichtum hängt, der setzt seine Hoffnung darauf. Und das war bei diesem jungen Mann der Fall. Und darum war das nicht ein allgemeines Gebot für alle Reichen, aber für diesen Mann, um ihm zu zeigen, du hast dich selber betrogen. Du bist gar nicht in der Lage, die Gebote zu erfüllen. Die Gebote hat Gott gegeben als ein Spiegel, um zu erkennen, wir sind Sünder. Wir können Gottes Anforderungen gar nicht erfüllen. Und so sollte das Gesetz dazu dienen, die Sehnsucht nach dem Messias zu wecken. Und der reiche Mann stand vor dem Messias. und sagte, ich brauche eigentlich nichts, ich habe schon alles. Ja? Und dann sagte der Herr, eines fehlt dir. Und damit wollte er ihm klar machen, du hast ein Problem mit dem Besitz. Und das war sein ganz großes Problem. Und darum ging er traurig weg. Und das heißt, dass der Herr Jesus ihn liebte. Er liebt die Verlorenen. Und traurig, wenn dann ein Verlorener, der geliebt ist von einem Erlöser, weggeht. Aber das war also ein Test für ihn. Und es ist nicht eben etwas, was man verallgemeinen kann für alle, die reich sind. Aber es kann so sein, dass der Herr sagt, gib alles her. Das kann so sein, aber man darf das nicht verallgemeinern. Und darum haben wir das hier nicht. Aber was man verallgemeinern kann, ist, wenn jemand reich werden will, ist es immer falsch. Und das ist eben ganz wichtig, gerade wenn junge Leute einen Beruf wählen müssen und sich dabei überlegen, ach, ich mache das und das, denn da verdiene ich so und so viel. Ja, dann wollen sie reich werden. Und das ist gefährlich, diese Einstellung. Und die bringt Menschen in Verderben und Untergang. Und dann erklärt der Apostel in 1. Timotheus 6, Vers 10, liest du es nochmals, Jerry?
Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt haben.
Ja, da sehen wir wieder, nicht das Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Die Kommunisten würden sagen, der Besitz, das Privateigentum ist die Wurzel alles Bösen. Das ist falsch. Aber die Geldliebe, das ist das Problem. Nicht der Besitz an sich, sondern das sich daran hängen. Also die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und er sagt, das hat dazu geführt, dass gewisse Leute vom Glaubensgut abgeirrt sind. Und die Folgen waren sehr schmerzlich. Also davor wird ganz deutlich gewarnt. Und darum ist es wichtig, wenn junge Leute sich überlegen, was soll ich als Beruf wählen, welche Laufbahn gehen. Und wenn eben das Kriterium ist, oder ein wichtiges Kriterium, so und so viel Geld, dann ist das nicht die richtige Wahl. Aber was ist denn entscheidend bei der Wahl? Worauf kommt es an?
Die Freude, etwas zu tun.
Die Freude, ja, etwas zu tun. Und, aber noch besser, man kann sogar einen Job mit Freude tun. Aber man muss eine Berufung haben. Die Begabung dazu, klar. Traurig, wenn Leute unbedingt etwas werden möchten, wozu sie die Begabung nicht haben. Ja, das kann sehr, sehr traurig herauskommen und geht einfach schief. Aber das Wichtigste ist, eine Berufung haben von Gott für diesen Weg. Und das ist ja auch der Grund, warum die Reformatoren oder zur Zeit der Reformatoren dieses Wort geprägt wurde für tägliche Arbeitsbeschäftigung, Beruf. Das kommt von Berufung. Reformatoren haben aufgrund der Bibel eben betont, unsere tägliche Arbeit, das sollte nicht einfach etwas sein, das wir so tun, nur damit wir einfach Geld nach Hause bringen, sondern das muss eine Berufung von Gott sein. Und dann hat man auch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Also darum sage ich, ich benutze gar nicht gern das Wort Job, sondern lieber das Wort Beruf. Es braucht eine Berufung. Und dann ist es eben, weil ich weiß, Gott möchte mich in dieser Arbeit benutzen, und es geht mir nicht eben als Ziel darum, reich zu werden. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und dann wird gewarnt in Vers 11, liest du da nochmal, nicht nochmals, sondern da haben wir gar noch nicht gelesen. Liest du mal Verse 11 bis 16. Jerry.
Ja. Du aber, o Mensch, Fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen.
Danke. Also sehr eindringlich hier. Paulus sagt zu Timotheus, du aber, o Mensch Gottes. Und damit stellt er ihn in Kontrast zu solchen Menschen, die eben durch Geldliebe auf Abwege gekommen sind. Also ganz im Gegensatz dazu sagt er, du aber. Und das ist ein wichtiger Ausdruck, der auch im 2. Timotheusbrief wiederholt vorkommt. Können wir kurz mal aufschlagen. 2. Timotheus 3, Vers 10.
Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe
und so weiter. Danke. Also er sagt, du aber, im Kontrast zu den Leuten vorher. Paulus spricht ja hier über die letzten Tage, 3 Vers 1. Dies wisst ihr aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und dann sagt er, in diesen letzten Tagen werden Leute die Wunder Gottes imitieren. In Vers 8 sagt er, in der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Jannes und Jambres, das waren zwei Zauberer in Ägypten. Die haben die Wunder, die Mose getan hat, kopiert. Also gewisse. Und die kamen dann auch an ihre Grenzen. Aber die haben Wunder Gottes kopiert. Und dann sagt er, die werden dann in ihrem Handeln fortschreiten, sagt er in Vers 9. Und im Kontrast dazu sagt er, Vers 10, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Also Timotheus wird aufgerufen, diesem Trend, die Wunder Gottes zu imitieren in den letzten Tagen, da einen Kontrast zu setzen. Du aber hast genau erkannt meine Lehre. Und weiter in Vers 14, liest du dort?
Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast.
Jawohl. Da geht es im Vers 13 um böse Menschen und Betrüger. Goes, das sind Gaukler, also die Wunder vorgeben, die sie gar nicht tun. Jannes und Jambres, die haben wirkliche Wunder getan. Und dann gibt es solche, die tun so, als würden sie Wunder tun. Das ist das Wort Goes hier, in der Elberfelder mit Gaukler übersetzt. Aber Goes, das sind also Wundertäter, die tricksen. Und im Gegensatz dazu sagt der Apostel, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Weil er von Kind auf die Heiligen Schriften kennt. Vers 15. Und dann nochmals ein Du aber in Kapitel 4, Vers 5.
Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst.
Da geht es im Zusammenhang um die letzten Tage, die eine Zeit sein werden, wo die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr tragen. Und dann häufen sie sich selber Bibellehre auf, die ihnen Dinge erzählen, die in den Ohren kitzeln. Und dann sagt er aber in Vers 5, du aber sei nüchtern. Im Kontrast dazu soll er den nüchternen biblischen Weg gehen. Also immer wieder du aber. Und das Wichtige ist, es ist ein ganz persönlicher Aufruf. Auch wenn die Masse nicht mitgehen würde und man ganz allein wäre, dann gilt es auch. Darum ist es sehr feierlich, dieses du aber. Und jetzt in unserem Zusammenhang, 1. Timotheus 6, da geht es um das Thema, wie verhält man sich gegenüber Reichtum und Geld. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Also hier haben wir das Gebot, fliehen. Und fliehen, das braucht Energie. Das ist nicht davon spazieren. Sondern wirklich gesagt, nein, damit, mit diesem Problem Geldliebe, will ich gar nichts zu tun haben. Ja? Also wer die Flucht ergreift, der sagt, ich muss mich so schnell wie möglich aus einem Gefahrenbereich entfernen. Und wie nennt der Timotheus hier?
O Mensch.
Steht da hier nur O Mensch?
O Mensch Gott.
Ah, ja, ich meine, viele Leute sagen Mensch, aber das ist etwas ganz anderes. Mensch Gottes. Und das entspricht im Alten Testament diesem wunderbaren Ausdruck Ish HaElohim, Mann Gottes. Zum Beispiel Mose wird so genannt in Psalm 90 in der Überschrift Gebet von Mose, dem Manne Gottes. Das ist ein Mensch, dessen Leben wirklich ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt ist. Wer wird auch noch genannt im Alten Testament? Er war ein Mann Gottes.
David,
jawohl. In 2. Chroniker 8, Vers 14. Weiter.
Elia.
Zum Beispiel in 1. Könige 17, Vers 18. Weiter. Ja, genau. Du meinst den in 1. Könige 13, Vers 1. Und jetzt aber noch mit Namen. Elisa in 2. Könige 4, Vers 7. Aber es sind nicht die Massen, die so genannt werden. Ja, es sind so einzelne. Aber jetzt steht ja hier nicht Mann Gottes, sondern Mensch Gottes. Und das ist bewusst weitergefasst, weil wenn Frauen das Alte Testament lesen und sie lesen immer wieder von Mann Gottes, dann denken sie, das hat mit mir nichts zu tun. Und das ist vollkommen falsch. Ja, die Frau nach Gottes Gedanken in Sprüche 31, Vers 10, und folgende. Die wird, wie wird die genannt? Ja, eine. Wer wird sie finden? Ja, also ihr Wert ist, steht weit über Korallen. Also man kann sie, sie ist unbezahlbar, eine solche Frau. Wie wird sie genannt?
Tüchtige Frau.
Eine tüchtige Frau. Aber auf Deutsch klingt das nicht so schön. Ich sage das am liebsten auf Hebräisch. Eshet Chayil. Das Wort Tugend drückt eben noch viel, viel mehr aus. Das drückt all die Qualitäten aus, die beschrieben werden in Sprüche 31, Vers 10 bis zum Schluss des Buches. Das sind 22 Verse. Und jeder Vers beginnt mit einem anderen Buchstaben. Und zwar schön durch das Alphabet hindurch. Vers 10 mit Aleph, dann Vers 11 mit Bet, der zweite Buchstabe im Alphabet, Gimel, Dalet und so weiter bis Taf. Und all diese Qualitäten, eine Frau, die ganz Gott hingegeben ist, das ist eine Eshet Chayil. Wer wird in der Bibel mit Namen so genannt? Eine tüchtige Frau. Nein, die hat es auch verdient, aber sie wird nicht so genannt. Ruth. Wer hat das gesagt? Ah, Ruth, ja. Das war diese moabitische junge Frau, die aus dem Land der Götzen weggehen wollte, unbedingt nach Israel, und sie wollte ihr Leben dem Gott Israels übergeben. Und sie war sehr einsam, sie war verwitwet, jung verwitwet. Und man hat ihr gesagt, du wirst keine Chance haben, je wieder zu heiraten, wenn du nach Israel kommst. Aber sie wollte nach Israel gehen. Sie wollte dem lebendigen Gott dienen. Und dann kommt sie auf den Bauernhof von Boas und er sagt, alle sagen hier, du bist eine Eshet Chail, eine tüchtige Frau. Aber das ist quasi, kann man sagen, das Pendant zu dem Mann Gottes. Und wenn der Apostel Paulus eben sagt hier, du aber, o Mensch Gottes, dann wird klar, dass hier die Frauen auch gemeint sind. Das ist nicht etwas, das für Männer reserviert ist, sondern Männer und Frauen sollen Menschen Gottes werden oder sein. Und als solcher muss man das Problem mit der Geldliebe ganz bewusst fliehen. Das ist eine Entscheidung. Sonst wird das eine Klippe. Das Thema Geld ist eines der großen Themen, die man im Leben überwinden muss, um nicht einen falschen Weg, Lebensweg zu gehen. Das ist eine Entscheidung. Es gibt auch andere ganz große Klippen, aber Geld ist eines davon. Und dann sagt er, das fliehen, aber auf der anderen Seite sagt er, er müsse streben, und zwar nach
Gerechtigkeit
im Leben. Zweitens Gottesfurcht, das ist Gottseligkeit, ja, also ein Leben erfüllt von Gott, und das bedeutet in Gottesfurcht. Dann drittens
Glauben,
persönliches Vertrauen auf den Herrn. Danach streben. Weiter.
Liebe.
Dann
Ausharren.
Sanftmut. Wie viele Dinge, sagt er, muss er erstreben? Ich komme auch auf 6. 6? Ja. Also, 6 Dinge muss er erstreben. Und eines muss er fliehen. Und dann sind es 7 Qualitäten. 7 Qualitäten, die typisch sind für einen Mensch Gottes. Und dann kommt ein neues Gebot in Vers 12 dazu. Nämlich?
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens.
Jawohl. Also das macht klar, dass unser Glaubensleben ab der Bekehrung, das ist nicht etwas Einfaches. Es ist verbunden mit einem Kampf. Der gute Kampf des Glaubens. Und zwar, weil man eben mit Widerstand zu tun hat, wenn man ein Mensch Gottes sein will und als Mensch Gottes leben will, dann gibt es Widerstand. Und der Inhalt unseres Glaubens wird angegriffen. Und darum erklärt auch ganz parallel dazu der Judasbrief, wenn wir kurz aufschlagen, gerade vor der Offenbarung, zweitletztes Buch, Vers 3, liest du, Jerry?
Ja. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.
Danke. Also, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Gott hat uns das Glaubensgebot, das Glaubensgut in der Bibel gegeben. Altes und Neues Testament. Und das hat er einmal gegeben. Das heißt, die Gläubigen hatten nie die Verheißung, dass das später noch einmal mitgeteilt wird, durch spätere Offenbarung. Das ist ein für alle Mal geschehen. Die Offenbarung schließt das Wort Gottes ab. Auf der letzten Seite schreibt Johannes, dass wer jetzt hier noch etwas hinzufügt zu diesem prophetischen Buch, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in der Offenbarung beschrieben sind. Also, es ist abgeschlossen, das Wort Gottes. Es ist einmal überliefert, es wird nicht noch einmal überliefert. Aber für dieses einmal den Heiligen überlieferte Glaubensgut müssen wir jetzt kämpfen. Weil es in Frage gestellt wird, weil es verwässert wird, weil es verdreht wird. Und so hat Timotheus also diesen Auftrag, dafür zu kämpfen. Und dann ein weiteres Gebot. 1. Timotheus 6, Vers 12.
Soll das ewige Leben ergreifen.
Seltsam. Also, wir haben doch gelernt, allein schon aufgrund von Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das ist welche Zeitform?
Präsenz.
Gegenwart. Also, ewiges Leben hat. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, bekommt als Geschenk dafür bei der Bekehrung das ewige Leben. Und das ewige Leben ist ja übrigens nicht etwas, sondern jemand. Der Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Er ist das ewige Leben und wer ihn hat, hat das ewige Leben. Denn, so wie der Apostel Paulus erklärt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Man muss das nächste Mal, wenn man einen Handschuh anzieht, mal überlegen, was kann der Handschuh? Ich meine jetzt einen Fingerhandschuh. Er ist so schwabbelig und er kann gar nichts. Ja? Und wenn man die Hände reintut, je nachdem kann es sein, dass man sogar eine Chopin-Etüde spielen kann. Der schwabbelige Handschuh, ja, die Hand drin, die macht das möglich. Ja? Zum Beispiel die Scheibenwischer. Etüde, die würde sich da noch eignen. Ja, und ja, rauf und runter, 5 Minuten, 12 Töne pro Sekunde. Und das macht eben klar, der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1, das Geheimnis Christus in euch. Also, wir haben das ewige Leben. Christus lebt in mir und er gibt mir die Kraft, gottgemäß zu leben. Das ist also der Handschuh, der schwabbelige, dass der was kann. Und jetzt sagt der Apostel Paulus dem Timotheus, der ein so treuer Zeuge war, ergreife das ewige Leben. Wie geht das? Was würdest du damit sagen, mit dieser Stelle?
Ja, dass man den Herrn Jesus leben muss.
Ja. Aber, wenn's, aber wie würdest du denn erklären, dass das ergreife? Er hat es ja schon. Warum muss er das ewige Leben noch ergreifen?
Dass wir das wissen in unseren Gedanken.
Ja. Ja. Das Wissen haben und ergreifen heißt, wenn ich das wirklich auch auslebe. Das sagst du damit, mit dem Wissen und das Umsetzen? Genau. Also, nicht nur das ewige Leben haben, sondern das ewige Leben ergreifen. Das heißt wirklich eben so zu leben, dass Christus in uns sich entfalten kann. Und das ist eine Entscheidung, die man jeden Tag fällen muss. Als Wiedergeborene haben wir das ewige Leben, aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, das zu ergreifen und das wirklich in unserem Leben umzusetzen. Und er sagt, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also es war schon längst klar, dass Timotheus ein wahrer Gläubiger ist. Und er hat das gute Bekenntnis zu dem Herrn Jesus hin klar vor Zeugen ablegen können, überzeugend darlegen können. Und trotzdem, sogar diesem im Glauben so fortgeschrittenen Timotheus muss er sagen, ergreife das ewige Leben. Dass es immer wieder neu, wirklich klar im Leben umgesetzt und wirklich, sichtbare Wirklichkeit ist. Und dann möchte ich hier stoppen und für das nächste Mal, wenn wir den Schluss machen mit dem 1. Timotheusbrief, die Verse 13 bis Vers 21 am Schluss noch genauer anschauen. Das ist so kompliziert, was jetzt kommt ab Vers 13, dass sich das lohnt, dass wir da einen ganzen Abend dafür einsetzen können. Und als Aufgabe kann man sich das jetzt mal schon im Voraus ganz genau anschauen. Und es geht da in Vers 15 um etwas, das zu seiner Zeit zeigen wird. Der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Und da ist die Frage, wer zeigt da etwas? Also rein sprachlich muss man den Satz so gründlich lesen als Vorbereitung und dann hoffe ich, das ist es nächstes Mal schon ein bisschen klar, wenn wir das anschauen und dann noch vertiefen. Da wird in diesen Versen so Gewaltiges darüber gesagt, wer Gott ist und wie Gott ist. Also hier haben wir wirklich ein fulminantes Abschluss, kann man sagen, Abschlussereignis im 1. Timotheusbrief, das wirklich dieses Thema zu einem Höhepunkt bringt und dann zum Schluss des Briefes führt. Und zwar gerade in Verbindung mit Irrlehren, die die Herrlichkeit Gottes verdrehen und verdunkeln. Und an dieser Stelle kommt die Herrlichkeit Gottes in einer ganz besonderen Weise zum Tragen. Aber das wollen wir uns aufsparen für nächstes Mal.